Also erstmal war es ja so, dass ich irgendwie so in diesen wertkritischen Kreis da reingekommen bin und das auch selber, also über so einen Marx-Lesekreis damals, das war noch in den 80ern. Und das Besondere daran war ja irgendwie gegenüber so anderen Marxismen, dass die, also das traditionelle Marxismen zur Arbeiterbewegung marxistisch drauf sind und dass die auch die Arbeit hochhalten und als ontologisches Prinzip sehen. Und also, dass es nicht arbeiterbewegungsmarxistisch abgelaufen ist, also so bei dieser fundamentalen Wertkritik, das fand ich schon mal ganz gut. Aber was ich eben nicht so gut fand, das war eben, dass so diese Frauenfrage, in Anführungsstrichen, dass da halt eigentlich zunächst mal eine ganz schöne Abwehr da war. Ich war damals auch noch nicht so klar, also so in meinen Thesen. Und irgendwie eigentlich ist die ganze Frage nach Marxismus und Feminismus da zunächst mal ziemlich abgeschmettert worden. Und das war für mich eigentlich irgendwie so ein primäres Motiv, weswegen ich eigentlich angefangen habe, mich mit Marxismus beziehungsweise vor allem mit Frankfurter Schule zu beschäftigen. Wie geht Marxismus im weitesten Sinn und Feminismus zusammen? Und da hat es dann schon einiger Anstrengung meinerseits bedürft, also in diesen Mackermännerhaufen da, also erstmal das durchzusetzen, nicht nur, dass die Frage gestellt wird, sondern allmählich kam ich dann halt auch zu so einer eigenen These, nämlich eben das mit dieser Wertabspaltung. Ja. Also, dass es irgendwie nicht hier Kapitalismus und da Patriarchat gibt, wie es heutzutage noch irgendwie manchmal von Teilen der Frauenbewegung vertreten wird, sondern dass es eben so ein kapitalistisches Patriarchat gibt. Und eben der Wert, die abstrakte Arbeit, der Mehrwert, also um einmal da so drei Schlagworte einfach mal so hinzustellen, dass die sozusagen diese Abspaltung des Weiblichen, also Reproduktionsarbeit, auch so bestimmte Eigenschaften oder beziehungsweise so bestimmte Zuschreibungen, die werden dann halt in die Frau projiziert, also so Sinnlichkeit, Emotionalität und so weiter und so fort, hat also auch eine kulturell-symbolische Seite. Ja, dass das eben abgespalten ist vom Wert und von der abstrakten Arbeit und auch den entsprechenden Normen. Und dass das auch eine psychoanalytische Dimension dann hat, nämlich dass eben, dass eine Desidentifikation mit der Mutter stattfinden muss als Kind und Weiblichkeit sozusagen abgespalten wird, um es mal ganz krude zu sagen, um dann eine männliche Identität annehmen, was dann auch eine Abwertung des Weiblichen sozusagen mit sich bringt. Also das war irgendwie so der Grundgedanke. Jetzt ist es aber nicht so, dass man sich das so vorstellen darf. Jetzt haben wir da irgendwo so hier Wert, hier die Abspaltung und das lässt sich jetzt fein säuberlich dualistisch trennen, sondern das ist ein gesellschaftliches Grundprinzip und es ist auch ein dialektisches Verhältnis zwischen Wert und Abspaltung. Also lapidar gesagt, das eine ist sozusagen im anderen drin und du kannst auch nicht sagen, dass eins den Ursprung darstellt. Und das Ganze hat dann eben auch noch eine historische Dimension. Also das verändert sich ja im Laufe der Geschichte. Also während im 19. Jahrhundert so dieser bürgerliche Weiblichkeitsentwurf halt noch weitgehend sich mit der Hausarbeit deckte und das in den 50er Jahren in der fordistischen Phase dann sozusagen seinen materiellen Niederschlag in der Kleinfamilie hatte, ne? Ist es ja jetzt so in der Postmoderne Zeit, löst sich ja diese Abspaltung eben nicht auf, sondern sie kriegt ein anderes Gesicht, wenn die Kleinfamilie sich auflöst und die Institutionen Familie und Erwerbsarbeit erodieren. Lange Zeit hat man ja gedacht, so mit der Postmoderne und so, naja, das ist jetzt das Ende des Patriarchats und es gibt eine Verwirrung der Geschlechter und alles wird gut, so ein bisschen. Ne? Und mittlerweile zeigt sich halt, dass das gar nicht stimmt. Ne? Sondern, dass halt Frauen irgendwie jetzt für Familie und Beruf gleichermaßen zuständig sind und trotz irgendwie einer besseren Ausbildung, wir haben ja in der Beziehung mit den Männern gleichgezogen, also immer noch schlechter verdienen und solche Geschichten, dass dann natürlich Männer, also so im Zuge dieses Obsoletwerdens der abstrakten Arbeit, der Erwerbsarbeit, dass da natürlich dann so also dieses Männlichkeitsbild, dieses Traditionelle nicht aufrechterhalten werden kann. Und das ist jetzt nicht so, wie es in der Männerbewegung dann halt manchmal so dargestellt wird, dass man ja jetzt irgendwie dann sozusagen offener und freier wird für Familie und den Reproduktionsbereich, sondern ich glaube, dass das eigentlich eher so der Anlass ist für so einen massiven Geschlechterkampf, der vor uns ist, steht und den man unterschwellig auch ganz schön merkt, nicht nur in linken Gruppen, sondern überhaupt. Da muss man sich dann natürlich auch mit Verwerfungen tatsächlich irgendwie auch zwangsläufig vertraut machen sozusagen oder man wird zwangsläufig damit vertraut gemacht, dass es natürlich durchaus sein kann, dass jemand zum Beispiel von Männern feministisch denkt oder sowas, ne, da sozusagen den Softie rauskehrt und so, aber in Wirklichkeit werden dann halt hinterrücks die Frauen rausgeschmissen oder solche Sachen. Also das ist mir jetzt einfach schon ein paar Mal passiert, wo dann selbst das Feminismusargument noch dazu benutzt wird. Oder beziehungsweise Frauen werden da wieder zu Zeichen gemacht in einem Männerdiskurs. Also wo es eigentlich gar nicht um das Thema Feminismus dann geht, sondern die Männer kommunizieren dann wieder über dieses Thema miteinander. Aber jetzt haben wir uns ein bisschen verlaufen.
Ja,
da gäbe es natürlich noch ziemlich viel dazu zu sagen. Also es ist auch so, ich glaube auch nicht, dass diese Wertabspaltung was ist, wo du sagen kannst, na ja, das hat jetzt im engeren Sinne irgendwie bloß mit dem Geschlechterverhältnis was zu tun, ist bloß so ein soziologisch-empirisches Phänomen. Sondern es gibt ja da durchaus auch gute Arbeiten so zu Naturbeherrschung und Weiblichkeit und welche Zuschreibungen da wie Naturwissenschaften entstanden sind und was da dieses Weiblichkeitsimago da für eine Rolle spielte irgendwie für eine bestimmte Denkform überhaupt, also so Naturbeherrschung und Weiblichkeit von der Elvira Scheich zum Beispiel. Also ich denke irgendwie, dass das eigentlich was ist, was durch alle Bereiche der Gesellschaft geht, dieses Geschlechterverhältnis und auch für die Probleme, die ansonsten immer bloß dem Kapitalismus sozusagen zugeschrieben werden. Ne? Also dass da niemals irgendwie einfach sich das erschöpft in, naja, der Wert macht oder das Kapital macht oder irgendwo so der Mehrwert macht oder was weiß ich, sondern dass das immer schon diese Gespaltenheit ist, diese dialektische Vermitteltheit zwischen Wert und Abspaltung in ihrer historischen Dynamik.
Gut.
Soll ich noch was zu den theoretischen Grundlagen weiter sagen?
Ja. Wenn du willst, kannst du noch was zu den theoretischen Grundlagen sagen, na klar.
Also für mich ist ja nicht nur so jetzt diese Wertkritik, also diese geschlechtsneutrale, war es ja ehedem oder ist es zum Teil auch heute noch, der Großteil, glaube ich, eigentlich irgendwo so, der Leute, die in wertkritischen Zusammenhängen sitzen, glaube ich, dass das im Gegensatz zu meiner Ansicht schon so ist, dass eben so diese Abspaltung immer noch so ein Nebenwiderspruch ist für diese Leute. Ne? Und das habe ich jetzt klar gemacht, warum das jetzt für mich nicht so ist. Der andere Fuß, auf dem ich ja dann auch noch stehe, das ist eben so die kritische Theorie Adanos. Also wo er meiner Meinung nach, oder sie, Adorno, Horkheimer, in der Dialektik der Aufklärung, aber auch sonst im Grunde genommen irgendwo so diese Patriarchatskritik schon drinnen hatten, die in vielem irgendwie so mit der Wertabspaltung gleichkommt sozusagen, aber dass das eher auf einer deskriptiven Ebene war in der Dialektik der Aufklärung, also da mit dem Odysseus und diese Kapitel und so. Da habe ich eben dann versucht, dem einen kategorialen Rang einzuräumen und nicht nur auf der deskriptiven Ebene zu verbleiben.
Der wertkritische Zusammenhang wird ja dann häufig auch mit der Krisentheorie in Verbindung gebracht so und das ist ja auch ein Stück weit das heutige Thema, so inwiefern es sich dann auf das Geschlechterverhältnis niederschlägt. Was sind die Ursachen der Krise, grob? Und in welchen Bahnen läuft die weitere Krisenentwicklung ab? Was denkst du dazu?
Kontextualisiert im Sinne von, wie das sich auf das Abspaltungsverhältnis auswirkt oder jetzt global gefragt?
Erstmal allgemeiner. Okay. Erstmal allgemeiner, später kommt es dann nochmal
zu da die Ursachen sind.
Der so grob.
Naja, das ist natürlich schon, also so grob, das ist immer ein bisschen ein Problem, ne, weil irgendwie dann wird es halt irgendwie arg glatt und so. Der eigentliche Grund, also so diese Wertabspaltungsdynamik selber ist, also irgendwie, dass es halt nicht einfach so ist, um an vorhin anzuknüpfen, dass sozusagen der Wert irgendwo so dieses dynamische Moment ist und dann gibt's hier dann so diese Abspaltung, ne? Und die bleibt dann sozusagen immer gleich, ne? Und verändert sich bloß, wie der Wert sich verändert. Sondern ich denke in der Tat, dass sowohl also so dieses Obsoletwerden der abstrakten Arbeit als auch damit zusammenhängende oder nicht nur zusammenhängende, sondern gleichermaßen kann man sagen, das ist schon auch eine Krise der Reproduktion. Aber es ist natürlich nicht einfach so, dass du jetzt sagen kannst, dass du das jetzt nur auf so einer materiellen Ebene sozusagen fassen kannst, sondern Kapitalismus beziehungsweise dieses kapitalistische Patriarchat ist für mich ja mehr irgendwie als bloß Ökonomie. Das ist ja eine Totalität und ein Gesamtzusammenhang, der ja eben auch diese kulturell-symbolische Ebene und eben auch so diese sozialpsychologische Ebene mindestens umfasst und somit auch Denkformen, Psychokonstitution und derlei Sachen eben einschließt, Ökologieproblematik, dann auch andere soziale Disparitäten und so. Und insofern, es ist halt so, dass gerade speziell bei dieser Krisen, was diese Krisentheorie angeht, eigentlich noch gar nicht so richtig dieses spezifische Feministische rausgearbeitet ist. Also zum Beispiel irgendwo, da sitze ich jetzt momentan gerade dran, der Kernpunkt ist ja da eigentlich so dieser prozessierende Widerspruch. Also so an der Werttheorie, an der Wertkritik, hat ja ganz viel mit Produktivkraftentwicklung und sowas auch zu tun. Und Produktivkraftentwicklung hat wiederum viel zum Beispiel mit Naturwissenschaften zu tun, hat viel mit Abspaltung des Weiblichen zu tun, hat viel damit zu tun. Die meiste Zeit des Kapitalismus waren ja Frauen bis heute eigentlich zuständig für diese Reproduktionsgeschichten. Und ich denke, das muss man dann alles insgesamt denken und das alles nochmal irgendwo sozusagen unter diesem krisentheoretischen Aspekt so zu fassen. Das ist jetzt eigentlich ein Projekt von mir im Moment.
Dann würde ich jetzt da direkt nochmal anknüpfen, so an explizit geschlechtsspezifische Bearbeitungsformen der Krise. So, also es gibt dann sowas wie moderne Trümmerfrauen, beziehungsweise Frauen als in Anführungszeichen eierlegende Wollmilchsau. Das habe ich auch irgendwann mal von dir bei irgendeinem Vortrag gehört. Ja, kannst du dazu noch zusammenfassend oder sowas
sagen? Ja, also es ist halt so, jetzt gerade in der Krise, ist es halt nicht mehr so, wie es früher war. Also in dem Stadium des kapitalistischen Patriarchats, wo wir heute sind. Stichwort auch mikroelektronische Revolution und Ähnliches und Finanzkrisen und bla bla bla. Es ist nicht mehr so wie früher, dass dann eben so gesagt wird, Frauen zurück an den Herd. Das ist nicht mehr so. Es ist so, wie gesagt vorhin schon, dass Frauen individualisiert sind, dass sie irgendwie für Beruf und Familie gleichzeitig zuständig sind. Es ist auch so, dass mit dem Obsoletwerden der Erwerbsarbeit, es ist auch so, dass zum Beispiel Frauen in der dritten Welt vorrangig so Selbsthilfegruppen und sowas organisieren. Also um überhaupt das soziale Leben leidlich und überhaupt die Reproduktion halt überhaupt, dass das irgendwie läuft. Na? Das sind halt hauptsächlich Frauen. Und es ist auch so, dass im großen Maßstab, was Politik und Wirtschaft angeht, in dem Zusammenhang stehen ja dann auch so diese Quotenregelungen, dass ich doch den Eindruck habe, dass Frauen da eigentlich auch so Trümmerfrauen sein sollen. Also, dass das jetzt nicht so zu bewerten ist, dass Frauen jetzt irgendwie, ach, jetzt kommen sie aber auch so in diese ganzen Gremien rein, da irgendwie, was weiß ich, Aktiengesellschaften oder irgendwelche globalen Konzerne oder sonst was oder Politik und so, sondern dass das auch so eine Art invertierter Sexismus ist, als Frauen dann auch so, wie die Thürmer Rohr das mal ausgedrückt hat, zum Putz- und Entseuchungsmittel werden. Also wenn der Kahn in Dreck gefahren ist, dann müssen sozusagen Frauen ran, na, um den Kahn wieder aus dem Dreck rauszuziehen. Ich denke jetzt gar nicht so, dass da jetzt jemand sich das überlegt, um gleich einmal diesen Vorwand den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aha, das machen wir jetzt und jetzt machen wir Frauen zu Quotenfrauen oder sonst noch was. Sondern es läuft dann in gewisser Weise irgendwo so automatisch sozusagen untergründig, na, so unterschwellig ab. Das ist dann so ein androzentrisches Unbewusstes, was sich da, glaube ich, auf die Art und Weise dann in so einer Krisensituation bemerkbar macht. Den Trend, den sehe ich jetzt ganz arg.
Also das war jetzt so die weibliche Seite in Anführungszeichen. Gibt es auch so spezifisch männliche Formen der Krisenbearbeitung? Würdest du da irgendwie, ist wahrscheinlich schwierig, da irgendwelche verallgemeinerbaren Aussagen?
Naja, bei Frauen ist es insofern leichter, weil ja irgendwo so das viel gravierender ist. Das fällt ja viel mehr auf wie jetzt bei Männern. Ne? Mhm. Also dass jetzt auf einmal diese Lagarde gibt oder die Merkel oder irgendwie solche Leute halt. Dagegen ist es bei Männern ja irgendwie dann zunächst einmal nicht so auffällig. Also ich glaube, was so ein Punkt ist, glaube ich, das ist irgendwo, dass bei Männern, also wird zumindest oft gesagt, irgendwie, dass da so Verwahrlosungserscheinungen dann zum Teil auch da sind, also so Gewalt oder irgendwie auch Saufen oder irgendwie solche Sachen, irgendwie auch so dran leiden irgendwo, dass man im Grunde genommen ja nicht mehr so der Arbeiter ist mit der entsprechenden Arbeitsidentität, wie es früher mal war. Und ich denke, da wird es noch etliche Friktionen geben. Also, dass sich das so schön in Wohlgefallen auflöst irgendwie. Jetzt werden die Männer aber immer netter und irgendwo. Und also, das glaube ich eher nicht.
Also, dass sich die Konkurrenzmännlichkeit dann quasi in anderen Sphären sozusagen reproduziert.
Glaube ich schon. Und dass da dann Mechanismen geben wird. Also, wo das dann, also, dass sich das jetzt alles so nett in Wohlgefallen auflöst, zieht darum Zensur, das glaube ich nicht. Ja. Ne?
Würdest du das so sehen? Es gibt ja so diese Erzählungen von wegen weiblichen Eigenschaften und so Pufferfunktionen und sowas. Würdest du da eine Kontinuität sehen, dass es so vom androzentrischen Unbewussten her diese Erzählung entsteht, wenn dieses strukturell männliche Wertprinzip in die Krise gerät, dass dann irgendwie so, damit nicht alle aufeinander losgehen, auf einmal weibliche
Eigenschaften? Also das halte ich irgendwie für ein totales Märchen. Also das glaube ich, das ist wirklich irgendwie so eine patriarchale Zuschreibung. Also wieder, wo Frauen da eben gerade wieder so die Trümmerfrauen und sonst was sind. Und das, die sollen ja auch Ingenieurinnen und sonst noch was werden. Gibt es ja auch dieses Buch von dem Schirmacher Minimum und so, der da einen Differenzstandpunkt vertritt. Aber irgendwie dann so, die sind alle sozialer, also Frauen sind alle sozialer. Aber zugleich irgendwo sollen es dann aber durchaus berufstätig werden und auch Ingenieurinnen werden und so. Und also aber alles irgendwie sozusagen konservativ dann halt umgepolt. Und der hat es eben auch so, das mit diesem Weiblichkeit als Schmiermittel sozusagen der, in der Krise, ne? Und also das glaube ich überhaupt nicht.
Nee, nicht ob du das glaubst, sondern ob du meinst, das ist so ein ideologisches, also ob du das im Zusammenhang sehen würdest, so da dran anknüpfend, ob man das da dran festmachen kann, dass es
also
dieses Motiv gibt.
Also das ist auf jeden Fall so. Also ich meine, die Frauenbewegung, die hat es ja irgendwie schon vor 25 Jahren, die Beauvoir hat es irgendwo schon Ende der 40er Jahre gesagt, wie heißt es denn jetzt? Scheiße, jetzt fällt es mir nicht ein. Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht. Vollkommen bescheuert. Dass eben so dieses das Weibliche ist das Gute, ne? Dass das eben irgendwie so eine ideologische feststehende Figur ist, ne? Und dann gab's ja dann noch einmal die Christina Thörmer-Rohr, also so in den 80er Jahren, die das großartig thematisiert und kritisiert hat. Auch im Kontext Mittäterschaft von Frauen. Das ist unverwüstlich. Das ist so ähnlich wie der Antiziganismus, egal irgendwie, wie jetzt irgendwie Sinti und Roma tatsächlich drauf sind. Oder auch Juden, ne? In der Krise, da kommt dann irgendwo, entsteigt sozusagen, sage ich jetzt einmal ein bisschen pathetisch oder ein bisschen schwülstig, entsteigt dann der Volksseele, entsteigt der dann zu Uraltstereotypen, dass der Zigeuner kriminell ist, also Zigeuner mit Anführungsstrichen jetzt, ne? Dass das Weib gut ist und dass es irgendwie Zärtlichkeit und sonst noch was in die ganzen Arbeitszusammenhänge bringt oder so und dass der Jude Spekulant ist, da schießt es dann wieder so hoch. Ne? Also das glaube ich schon und manchmal muss ich da auch ehrlich sagen, also da denke ich mir, also was kann man jetzt da noch machen? Das ist doch wirklich irgendwie die älteste Kacke, irgendwie, die es überhaupt gibt. Ne? Und irgendwie, was hat man da nicht argumentiert? Artikel über Artikel. Ne? Und jetzt kommt die Chance einfach wieder neu.
Ich würde jetzt nochmal zu den Zusammenhängen zwischen Sexismus und Kapitalismus ein, zwei Fragen stellen. Zum einen würdest du sagen, gibt es vormoderne Formen von patriarchaler Herrschaft bzw. Sexismus, die überlebt haben, oder ist das wahnproduzierende Patriarchat etwas komplett anderes?
Ich denke, dass das wahnproduzierende Patriarchat was qualitativ anderes ist. Also ich denke, dass da patriarchale Formen eine ganz neue Form angenommen haben, ne? Und natürlich da auch eine Metamorphose durchgemacht haben, ne? Ich glaube jetzt aber nicht, dass man sich das so vorstellen muss. Hier ist das alte Patriarchat, das Vormoderne. Hier haben wir das Neue und es geht dann einfach schwuppdiwupp das eine in das andere über. Weil das ist natürlich irgendwie auch ein Konstitutionsprozess des kapitalistischen Patriarchats. Da brauchst du ja diese alten Sachen sozusagen auch als Steigbügelhalterfunktion oder wie immer man das benennen will, um in das Neue reinzukommen. Und von da ist es ja ein langwieriger Prozess und nicht so zack, bumm, Ding, ne? Es ist natürlich schon so, ich meine, da gibt's natürlich auch in der Vormoderne die ganze christlich-abendländische Geschichte, der Marienkult, die Hexenverfolgung dann, die bezeichnenderweise gerade in der Neuzeit dann stattgefunden hat und nicht im tiefsten Mittelalter. Also all diese Dinge, die haben natürlich ihren Vorlauf. Das wäre ja albern jetzt zu sagen, das streichen wir jetzt einfach alles weg, das hat's nicht gegeben. Trotzdem kannst du aber da nicht einfach sagen, das geht jetzt irgendwie widerspruchslos sozusagen in einem Fort so weiter, sondern da hat es auch Widersprüche in der Entwicklung gegeben und Ungleichzeitigkeiten. Du musst eben diese Konstitution berücksichtigen und dann ist es dann tatsächlich was qualitativ anderes.
Da du ja ganz klare Zusammenhänge zwischen Sexismus und Kapitalismus beziehungsweise den Kapitalismus als warenproduzierendes Patriarchat bezeichnest, ist ja dann irgendwie auch die logische Folgerung, dass eigentlich nur eine Überwindung des Kapitalverhältnisses oder des Kapitalismus, des warenproduzierenden Patriarchats, irgendwie dann letztendlich im Kern diese Sexismen abschaffen kann, oder? Sozusagen. Eine notwendige Voraussetzung für die Überwindung patriarchaler Herrschaft ist dann quasi so die Überwindung des Kapitalismus.
Oder? Na, aber das, ich sehe ja nicht einfach den Kapitalismus, ich sehe ja das kapitalistische Patriarchat. Das ist die Überwindung des kapitalistischen Patriarchats, weil ich habe ja nicht hier den Kapitalismus und da das Patriarchat, sondern ich ich gucke ja gerade, wo sind die Stellen, wo es zusammengeht, in einer ganz grundsätzlichen Dimension. Mhm. Und insofern sehe ich ja nie diesen isolierten Kapitalismus. Ne? Und insofern kann es das dann auch nicht geben, dass man irgendwie sozusagen den Kapitalismus überwindet, aber das kapitalistische Patriarchat nicht, weil das ja ursprünglich zusammenhängt. Mhm. Und insofern stellt sich für mich die Frage so gar nicht. Das stellt sich höchstens für so einen traditionellen Marxisten oder für irgendwie solche, die da eher sagen mit dem Kapitalismus, wie es die alte Arbeiterbewegung noch gesagt hat oder so, mit dem Kapitalismus irgendwie ist dann das Frauenproblem gelöst, aha, oder sowas. Und diese Frage erübrigt sich ja dann für mich.
Genau. Also es wäre tatsächlich auch die nächste Frage gewesen, so, weil es ja oft ein Vorwurf ist, so an die Kapitalismuskritik, so, die sich dann ausschließlich auf dieses Systemkritik-Ding beziehen, wo dann gesagt wird, ja, wenn ihr euren Kapitalismus abgeschafft habt, so, dann gibt's aber trotzdem weiterhin noch Sexismus, Rassismus und so weiter irgendwie. Also würdest du sagen, dass es automatisch dann mit reflektiert werden muss im Sinne irgendeiner emanzipatorischen Überwindung sozusagen? Also
im Sinne von einer emanzipatorischen Überwindung unbedingt. Mhm.
Also das kann sich nicht einfach nur auf dieses Ökonomie-Ding beziehen und die ganzen anderen Sachen so nebenbei quasi...
Ja, aber Marxismus, der sich bloß auf das Ökonomie-Ding bezieht, der ist meiner Meinung nach sowieso blöd. Also und hat es irgendwie...
Schon klar.
Was die anderen Ideologien angeht und im Grunde genommen hast du die Frage wahrscheinlich schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem noch mal kurz, vielleicht kannst du ja noch was dazu sagen. Wie ist es mit anderen Ideologien wie Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus? Also beispielsweise, da gibt es ja noch ein paar mehr. Wie sind diese mit der kapitalistischen Gesellschaftsform verwoben und ist für ihre Überwindung ebenfalls eine Überwindung des Kapitalismus nötig?
Die Frage ist für mich jetzt in Kürze wirklich schwer zu beantworten. Mhm. Ich habe da ein ganzes Buch geschrieben, 280 Seiten drüber, und es ist leider gefloppt. Das heißt Differenzen der Krise, Krise der Differenzen, wo ich eigentlich gerade sage, dass das Problem ist in der späten Postmoderne sozusagen, dass dann auch diese Differenzen wieder zurückgenommen werden, gerade so in diese soziale Frage. Und dann wird wieder Sexismus, Rassismus und so weiter, das wird dann alles wieder zum Hauptwiderspruch, zum Nebenwiderspruch. Und wo ich eigentlich mal ganz kurz jetzt die These formuliert habe, versucht habe, das eben zu entwickeln, dass wenn du diese Wertabspaltungsthese ernst nimmst und für was sozusagen irgendwie dieses Abgespaltene auch überhaupt steht, dann kommt da nämlich irgendwie auch raus, dass das ganz viel damit zu tun hat, mit dem, was Adorno so Kritik der Identitätslogik gedacht hat. Also, dass ein Denken kritisiert wird, das sozusagen nicht die Sache selbst in Augenschein nimmt, sondern von oben an Sachverhalt bestimmen will, ohne dass geguckt wird, was das nun eigentlich ist. Und von daher kannst du jetzt sagen, wenn du ernst machst mit der Wertabspaltung, kannst du jetzt nicht mehr sagen, ich mache da jetzt einfach wieder einen neuen Hauptwiderspruch draus. Mhm. Und das andere, das sind dann wieder Nebenwidersprüche, sondern das ist dann so, dass du tatsächlich irgendwie dem sozusagen auch stattgeben musst. Also, dass es was anderes gibt, also sozusagen außerhalb von Sexismus im Sinne der Wertabspaltung. Und dass du das nicht irgendwie hierarchisch gewichten kannst. Mhm. Von daher drösel ich das jetzt eben in dem Buch gerade auf, wie das ist, dass ich das irgendwo sozusagen einerseits nicht hierarchisch gewichten kann, dass ich aber die Differenzen andererseits auch nicht einfach für sich stehen lassen kann, sondern dass da immer auch so ein Bezug dann da sein muss, eben zu dieser Wertabspaltung als Logik. Wobei diese Logik aber eine andere Logik ist als diese normale Wertlogik sozusagen in einem marxistischen Sinne. Das geht gar nicht mit Haupt- und Nebenwiderspruch, was ich jetzt vorhin eben auch gesagt habe. Dieser Grundwiderspruch, der ist da was ganz anderes als jetzt dann eben so in dem alten Marxismus. Und es ist aber auch nicht das, dass ich jetzt sage, mit den Differenzen, die dürfen unter diesen Widerspruch der Wertabspaltung nicht subsumiert werden, dass ich das sozusagen loslasse wie die Postmodernen. Da gibt's dann so eine Hypostasierung der Differenz, wo es im Grunde genommen gar kein Allgemeines mehr gibt. Und es schwirrt dann eben so als Differentes rum. Und es wird dann einfach im Grunde zur Basis gemacht, sondern dass ich den Bezug zur Totalität und zum Ganzen also da herstellen will.
Daran würde auch die nächste Frage quasi so ein Stück weit anknüpfen, weil es gibt ja dann innerhalb der Postmoderne oder so viele Einpunktbewegungen, so die sich zum Thema Antirassismus, Antifaschismus und so weiter irgendwie bemühen, die halt diesen Totalitätsbegriff nicht unbedingt haben und generell nicht irgendwie keine Systemkritik irgendwie formulieren sozusagen. siehst du in solchen Einpunktpraxen dann überhaupt irgendeinen emanzipatorischen Sinn? Oder das ist ja trotzdem irgendwie wichtig, dass ich zu diesen Themen irgendwie verhalten wird, sozusagen.
Ich halte es irgendwie für ganz wichtig, dass das überhaupt einmal reflektiert wird, weil das mit diesen Einpunktbewegungen,
ja.
Das ist natürlich nun auch schon eine ganz alte Sache. Also ich meine, weil das gibt es ja nun auch schon 40 Jahre lang. Alternativprojekte, ja. Bürgerinitiativen. Da habe ich ja schon irgendwie Mitte der 80er Jahre mal meine Diplomarbeit drüber geschrieben. Ich würde es jetzt schon langsam mal Zeit, man könnte es halt dann schon mal langsam reflektieren. Ne? Ja. Herrschaftszeiten, weswegen irgendwie, was zwickt und klemmt es da immer. Ne? Also das finde ich schon, was diese Einpunktbewegungen angeht, habe ich schon Probleme damit. Ja. Ich denke aber trotzdem, dass du natürlich irgendwie, selbst wenn du jetzt in Zusammenhängen bist, die jetzt dieses große Ganze in Frage stellen oder das Zusammendenken, dass dir da natürlich lebenspraktisch immer auch irgendwo das ein Problem sein wird. Sexismus in solchen Zusammenhängen, Rassismus in solchen Zusammenhängen, derlei Sachen. Na, da gibt's immer noch ganz schön harte Dinge, aber die gibt's auch in den Einpunktbewegungen. Also irgendwo es ja da Widersprüche gibt, wo du so mit den Ohren schlackerst. Da irgendwie kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, ist ganz besonders bezeichnend. War das nicht beim Antira-Camp letztens mal irgendwo, wo es dann mit diesem Critical Whiteness-Geschichten und so und wo das dann auch verbunden war mit so antispezistischen Tendenzen und wo dann irgendwo sich über Roma-Gruppen beschwert waren, ist die ja Fleisch gegrillt haben oder sowas. Also verstehst du, das ist ja dann nicht so, da habe ich dann Einpunktbewegung und dann mache ich da halt drin rum, sondern die Widersprüche entfalten sich ja dann auch da drin. Ne? Und irgendwo so das mit dem Antispezismus ist natürlich eine ganz bestimmte dumme Sache, die ich jetzt da halt irgendwie extra gewählt habe, weil da wird es dann natürlich besonders evident. Ne?
Ja, das
ist halt der Zeitverlag, ist sowas. Ne?
Ja. Naja, das sind dann halt oft so moralische Sachen, mit denen die Leute dann so ein bisschen posen können und zeigen können, sie sind die extrem super reflektierten Linken in dem Bereich und dann entsteht dann schnell, wie soll man sagen, so ein Zwangskontext, wo dann überall geguckt wird, oh, du hast jetzt aber irgendwie
so
gegen unseren Moralkontext gehandelt und das wird dann schnell, dass das so identitär so extrem aufgeladen wird.
Das stimmt. Auf der anderen Seite ist es dann aber schon auch so, dass wenn man diese PC-Kritik macht und damit gehe ich d'accord, also wenn das irgendwie wirklich zu Blödsinnsfragen führt, wie zum Beispiel die Gästin, dass man irgendwie das In dranhängen muss oder die Opferin oder irgend sowas. Aber sowas wird natürlich auch oft wohlfeil verwendet, indem man dann nämlich sagt irgendwo so, meine Güte, es geht immer bloß um die weiblichen Befindlichkeiten und eben die Befindlichkeiten und sich dann irgendwie aufführen kann als Mann irgendwie wie die Sau am Sofa oder sowas und dann immer dieses Blödsinnsding mit der Opferin dann bringt. Also verstehst du irgendwo so, man kann das nicht wegwischen irgendwie, solche Blödsinns-PC-Sachen irgendwie, kannst den Gegenstand jetzt nicht einfach weg.
Ist wahrscheinlich schwierig, all diese gesellschaftlichen Widersprüche oder die Probleme und Ideologien und was es sich aus dann gibt, dann ausschließlich auf der individuellen Ebene überwinden zu wollen, ohne die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Fragen zu stellen. Und ich habe das Gefühl, dass in so Zusammenhängen dann halt total ungern über Metastrukturen und sonst sowas geredet wird oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die so Sachen erstmal konstituieren.
Genau.
Und dementsprechend muss das dann total krass auf der individuellen Schiene reflektiert werden. Allgemein denke ich, ist es schon wichtig, so Sachen auch auf der individuellen Ebene zu überwinden. So,
ja,
siehst du wahrscheinlich
in der Lebenspraxis sozusagen von Gruppen.
Ja, also dieses Ding von wegen, es gibt kein richtiges Leben in den falschen Verhältnissen und sich dann zurückzulehnen und irgendwie alles so zu machen, wie es einem quasi in die Wiege gelebt wurde, als kapitalistisch-männlich konstituiertes Subjekt.
Ja, oder
ist natürlich
auch
ein
weibliches Subjekt,
das
rassistisch kann, rassistisch und antiziganistisch sein.
Es ist wahrscheinlich schwierig, die Sachen komplett loszuwerden, aber das dann damit wegzuwischen, so dass es ja die Verhältnisse sind. Und
nein, so geht das nicht.
Ja.
Aber
es ist
halt
ein schwieriges Spannungsverhältnis. Also ich finde halt, wenn das sich total krass auf die individuelle Ebene überlagert, wird halt...
Da wird es dann schräg. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch so mittlerweile, weil du das mit diesen Einpunktbewegungen angesprochen hast, das gibt's natürlich alles. Mittlerweile haben wir ja aber auch schon seit ein paar Jahren, oder sagen wir mal so richtig manifest geworden, es ist eigentlich so Mitte der 2000er Jahre, so diese Marx-Renaissance und so. Ne? Und da wird ja dann auch versucht, irgendwie so Pomo-Sachen und Marx irgendwie, also ziemlich schräg auch irgendwo so zusammenzuspannen. Aber das lassen wir jetzt vielleicht mal, weil das wird jetzt zu weit führen. Da sage ich immer im Vortrag vielleicht noch was dazu.
Gerade eben ist ja schon mal so ein bisschen durchgeklungen, diese postmodernen und poststrukturalistischen Theorien. Das betrifft ja auch im Grunde genommen so diese Queer Theory. Ich würde dich jetzt dazu noch mal kurz ein paar Sachen fragen. Und zwar wäre die Frage, gibt es Gemeinsamkeiten mit queer-feministischen Theorien? Also Gemeinsamkeiten so mit der zwischen der Wertabspaltungskritik und queer-feministischen Theorien? Oder ist es komplett was anderes? Und wenn ja, wo liegen so die Hauptunterschiede?
Naja, also ich denke zunächst einmal ganz abstrakt, auf einem ganz hohen Abstraktheitslevel. Irgendwie ist natürlich eine Gemeinsamkeit, dass eben so diese Zweigeschlechtlichkeit und irgendwie so Zwangsheterosexualität aufgelöst werden soll. Ich denke, das ist das Gemeinsame, was ich mit den Queers auch habe. Ne? Ja. Aber das ist eben, wie gesagt, auf einem sehr hohen Abstraktheitsniveau. Mein Problem ist halt, dass die Queers fragen, oder auch die Gender-Richtung, also so im Feminismus, wie wird Männlichkeit und Weiblichkeit irgendwie hergestellt und sozusagen die Konstruiertheit da betonen. Das klingt dann oft so, als wäre es irgendwie so fast so künstlich erzeugt, ne? So wie es im Alltag so oft gebraucht wird mit dem Konstruiert. Daraus folgt dann halt auch, das ist ein Grundwiderspruch oder ein Grundproblem bei diesen ganzen Queers, indem du das als Problem überhaupt noch benennst, Sexismus. Ist es eigentlich so, dass du schon wieder diese Männlichkeit und Weiblichkeit herstellst? Im Grunde genommen ist es dann so, dass du das eigentlich gar nicht mehr richtig skandalieren kannst. Da würde ich halt sagen, das muss halt unbedingt thematisiert werden. Und es ist auch nicht nur kulturell symbolisch konstruiert eben, ne, oder hergestellt, oder wie man das immer sagt, sondern das hat eben so tiefgründige Ursachen, die ich vorhin benannt habe, was die Konstitution des kapitalistischen Patriarchats im Ganzen angeht, also auch so in der historischen Dimension und auch was die Dynamik, die Krisendynamik des Kapitalismus angeht. Für Letzteres gibt's eigentlich aus dieser Queer-Ecke sozusagen klassisch gar nichts. Da war es eher eigentlich so traditionellerweise, dass diese Trennung oder dieser Widerspruch zwischen Produktion und Reproduktion, das wurde da eigentlich als dualistisch abgetan und das müsste man ja eigentlich eher dekonstruieren, ne? Und Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern ist ja eigentlich gar nicht so das Zentrale, sondern zentral ist, wie wird Männlichkeit und Weiblichkeit entweder über den Diskurs hergestellt oder aber, was so die Mikrosoziologie angeht, wie wird das interaktionistisch hergestellt oder was sagt uns da die Ethnomethodologie dazu? Und das ist ja ein ganz anderes Vorgehen. Und jetzt ist es aber so, dass neuerdings versucht wird, und das halte ich für besonders problematisch, Care und Queer wieder zusammenzuspannen. Und das geht dann natürlich nicht, weil das eigentlich eine logische Unmöglichkeit ist. Und da sehe ich jetzt noch einen wichtigen Gedanken, den ich mit dem alten Queer gemeinsam habe. Und zwar, dass ich sage, ein Verdienst ist es tatsächlich zu sagen, sozusagen Frauen stehen nicht für Care oder Frauen gehen in Care auf, sondern das ist viel gebrochener, da gibt's viel mehr Widersprüche irgendwo sozusagen sehr wohl in den Individuen, als auch wenn man sich die Berufsforschung anguckt, ne, wie überhaupt so eine berufliche Sozialisation verlaufen ist, auch in der geschichtlichen Dimension zum Beispiel, dass es da tatsächlich so ist, der Sekretär war ursprünglich männlich und als Frauen dann als Sekretärinnen gehäuft vorkamen, gab es dann so eine Umkodierung, also auf Weiblichkeit und das Ganze ist abgewertet worden. Solche Sachen gibt's eben auch mehr, die ich jetzt da anführen könnte. Und sowas ist einfach, also das ist eine genuin dekonstruktivistische Sicht sozusagen, dass das eigentlich gar nicht immer vom Inhalt abhängig ist. Wenn der Frau das dann macht, dann wird's abgewertet, also automatisch, wenn Frauen das vermehrt machen. Und das ist da irgendwie vollkommen gelöscht, irgend so ein ganz vernünftiger Gedankengang. Jetzt bei diesen Queers, die einfach da mit einer Querrevolution dann auf einmal kommen, wie so eine Gabriele Winger dann halt. Und das ist dann für mich schon ein Problem. Das heißt nicht, dass man nicht wahrnehmen darf, dass man das verabsolutieren darf, dass man das überhaupt, also Frauen sozusagen, nicht mit einem bestimmten Bereich in Berührung bringen darf. Weil Care und Reproduktion, das machen natürlich vorwiegend Frauen. Bloß, die Lösung wäre doch da eigentlich eher auf die Wertabspaltung als Grundprinzip irgendwie zurückzugreifen und sagen, das geht durch alle Bereiche. Und dann habe ich eigentlich so dieses Problem da gar nicht, dass ich immer so ein Geschlecht krut so einem ganz bestimmten Bereich zuordnen muss, sondern ich kann dann gucken, wie sich das dann verhält. War das jetzt einigermaßen klar?
Also wäre dementsprechend dann quasi so eine emanzipatorische Basic für eine postkapitalistische Gesellschaft, Produktion, Reproduktion, das, was ja jetzt quasi getrennt ist, oder irgendwie Produktion und Care, hast du es, glaube ich, gerade genannt.
Ja, so heißt es im Feminismus. Ja. Das ist so der Hype seit ein paar Jahren. Okay. Früher hat es Reproduktion geheißen, jetzt heißt es Care.
Ja, dass das dann quasi nicht mehr voneinander getrennt ist, sondern dass diese beiden getrennten Bereiche quasi irgendwie in einem organisiert werden oder so.
Da habe ich jetzt auch so ein Problem, und zwar vor allen Dingen mit so Commons-Leute oder mit so solidarischer Ökonomie oder sowas. Ich stelle mir so eine nachkapitalistische Gesellschaft, stelle ich mir jetzt nicht so vor, dass das dann irgendwie alles so funktioniert, dass das jetzt alles in kleinen Gemeinschaften und in dem Rahmen, also da irgendwo dann Reproduktion und Produktion so richtig nett zusammen ist, so mit Handwerker und irgendwie Subsistenzproduktion und dann noch irgendwie Internet, Open Source oder was weiß ich, was da noch alles gibt. Mittlerweile hat man das ja alles Hightech-mäßig hochgepuckt, auch so diese ganzen Commons- und Gemeinschaftsgeschichten, sondern es kann dann, muss dann nicht immer alles irgendwie in einem laufen. Es kann auch Bereiche geben, da muss man eben gucken, wie was irgendwie am sinnvollsten erledigt wird. Also irgendwie, und nicht da prinzipienhaft, also in der falschen Art und Weise, dann halt da was fordern. Und da gibt's dann halt auch Sachen, die mit Sicherheit auch in einem übergreifenden Zusammenhang und nicht bloß klein organisiert werden müssen. Ich stelle mir das dann auch nicht so vor, weil das kommt nämlich im Feminismus, ist das jetzt auch wieder so ein kleiner Hype. Da gibt's doch dieses Buch von Polanyi, der da eben das zeigt, wie sozusagen die Ökonomie im Kapitalismus entbettet wird aus dem gesamten Reproduktionszusammenhang, im Zusammenhang des Kapitalismus. Und manche stellen sich das jetzt so vor, aber wir müssen das jetzt einfach so machen. Wir müssen jetzt an die Ökonomie, die müssen wir halt einfach wieder zurückverlagern, ne? Wieder reinschlüpfen lassen, und es ist dann meistens irgendwie über so Commons-Geschichten oder Gemeinschaft. Es geht nicht darum, das wieder einzubetten und dann haben wir es so mechanisch, sondern es geht um was ganz anderes.
Also nicht zurück zu klein-klein und kleine Subsistenzeinheiten.
Ja, aber auch nicht irgendwie so ein Ding irgendwie wie Staatssozialismus oder so. Also das
ist vielleicht auch ein bisschen so den aktuellen Verhältnissen geschuldet, dass wenn Leute sich irgendwie so organisieren und versuchen, irgendwelche Alternativen im Bestehenden aufzubauen, sie haben halt nur diese kleinen Strukturen und wursteln dann da drin irgendwie rum, und dementsprechend entstehen dann oft so Vorstellungen, ja, so könnte sich
ja
dann die ganze Gesellschaft
auch
dann reproduzieren.
Denke ich aber auch, dass es der Krisenverwaltung zuträglich ist, weil dass der Staat sich immer mehr zurückzieht und Sozialleistungen streicht und irgendwo den Leuten den schwarzen Peter sozusagen für ihr ganzes Leben hin, wie sagt man da, schwarzen Peter? Schien schiebt.
Ja, so,
und irgendwie Nachbarschaftshilfen und so weiter und so fort, irgendwie wusste dann, ja, das kann der doch gut brauchen, umsonst leiden nachher damit, irgendwie, verstehst du? Das ist ja eine große Position, sich zu denken, das ist ja Unsinn. Also ich denke auch irgendwie, um nicht missverstanden zu werden, sowas kann man schon machen. Ja. Ne? Sowas kann man schon machen. Aber man darf halt dann das nicht so ideologisch aufladen. Das ist das Problem. Weil irgendwie musst du ja über die Runden kommen. Du wirst auch irgendwie Häuser besetzen müssen. Heute haben wir über diese Mietsteigerungen und die Umkrempelung mit diesem Gentrifizierungsprozess oder wenn man das ausspricht. Und da ist es dann so, da kannst du nicht anders als Haus besetzen. Du musst halt gucken, dass du diese Spekulantenmoment irgendwie da rauslässt. Du musst aufpassen, dass du da halt irgendwo nicht das irgendwie dann so zum parolenhaften Thema machst sozusagen, wo du dann ein Sündenbockdenken schürst und wo du dann tatsächlich, wir machen jetzt so eine Self-Made-Bewegung oder sowas, einfach ein Käse. Also das bringt auch irgendwie für eine andere Gesellschaft nichts, weil viele Sachen könntest du wahrscheinlich viel besser produzieren, wenn du das irgendwie zentraler machst. Man muss an jeden Krampf produzieren, was da nicht an Schrott produziert wird.
Ich habe mich vor kurzem ein bisschen mit diesem Anti-Ökonomie, Antipolitik-Text von Robert Kurz beschäftigt.
Das
ja schon
rauslassen.
Ja, gut.
Ja. Naja.
Nee, aber das knüpft halt nochmal kurz daran an. Und am Ende der nächsten Reihe ist halt auch so ein Praxisnachmittag, wo dann wahrscheinlich so Sachen dann auch diskutiert werden. Also würdest du schon sagen, dass diese Keimformen im Bestehenden eigentlich meistens irgendwie Augenwischerei sind und dass das eigentlich nicht wirklich möglich ist, da in den bestehenden Verhältnissen irgendwas aufzubauen, wo dann irgendeine nachkapitalistische Gesellschaft dran anknüpfen könnte, sondern dass das eher sowas ist wie eine Elendsverwaltung oder irgendwie sowas wie eine Notlösung, also um in den Verhältnissen irgendwie über die Runden zu kommen.
Also mit dem Antiökonomie und Antipolitik, im Grunde genommen ist es ja schon so, dass der Robert Kurz darauf hinaus wollte, also was ich vorhin gesagt habe, also so mit dem irgendwie, man muss dann gucken, pragmatisch gucken, ne, wie man was organisiert am besten. Ne? Natürlich unter Berücksichtigung dieses Bereichs, was man heutzutage so Reproduktionssphäre oder sowas nennt. Ne? Wobei ich wirklich davon ausgehe, dass sich diese Sphären so nicht mehr halten lassen. Hoffe ich auch schwer in einer emanzipatorischen Diktion. Aber mir kommt da halt irgendwo das trotzdem in dem Artikel vom Robert Kurz ein bisschen zu betont raus, also so mit dem, dass das auch eine Möglichkeit ist mit so kleineren Sachen. Ne? Und da weiß ich also mit Sicherheit irgendwie, dass er das so nicht gemeint hat, wie er dann interpretiert worden ist. Und wenn man es ganz genau liest, ist es auch so, dass du das nicht irgendwie für so eine Alternativökonomie für eine Barnierte eigentlich verwenden kannst. Ne? Bloß finde ich irgendwie, es ist dann manchmal so ein Zungenschlag drin, fand ich halt nicht so gut. Oder er hat bestimmten Interpretationen dann vielleicht, wenn die Leute das wollen, dann auch Vorschub geleistet.
Ja, klar, da wird ja dann immer auch ganz gerne das rausgelesen, was man dann.
Aber da hat der Robert Kurz ja mittlerweile auch schon irgendwie viel dagegen geschrieben. Ne? Also zum Beispiel, kennt vielleicht jetzt niemand mehr, das ist schon Mitte der 2000er Jahre gewesen, so ein Aneignungstext, so eine Kritik der Aneignungs-, ich möchte, na, wie spät ist es denn? Der Klaus-Peter kommt schon.
Da ist schon der Klaus-Peter.
Klaus-Peter. Das sind nämlich noch bei dem Interview.
Wie spät haben wir's? Ja, wir können jetzt eigentlich auch gleich Schluss machen.
Wie spät ist denn jetzt?
17:50.
Ja, wo haben wir's jetzt damit gehabt? Mit dem Antiökonomie und Antipolitik?
Ja, es ging halt im Grunde genommen nochmal darum, inwiefern in den aktuellen Verhältnissen, dann, ja. Es ist ja auch die Frage, ob in so einem Krisenprozess das dann überhaupt nochmal funktioniert, sich irgendwie die kompletten Potenziale anzueignen, die so eine Gesellschaft eigentlich hätte. Und dass es dann
also
vielleicht
ich
irgendwie
glaube, ich
diese
glaube,
kleinen Strukturen sind und
na, also diese kleinen Strukturen, die glaube ich irgendwo, das ist ja viel zu unterkomplex gedacht. Ja. Also das führt da nicht weit, wenn man das hypostasiert.
Das ist ja eher
und ideologisch
so,
irgendwie
ist ja eher so dieses,
besetzt.
Wie diesem kommenden Aufstand, da schreiben die auch so
Gott.
Sachen irgendwie. Und das
und, aber ja. Lass mir einmal noch was sagen.
Ja.
Das mit diesen Keimformen, ich glaube, das ist was, das kannst du bloß sehen, irgendwie, wenn der Kapitalismus tatsächlich einmal überwunden wäre, was da die Keimformen wären. Weil ich meine, was heutzutage da überhaupt nicht gesehen wird, was zum Beispiel schon auch so ein Thema war in den 80er Jahren, noch übrigens angestoßen durch die Antideutschen damals noch, die haben da nämlich in bestimmten Punkten durchaus ihre Meriten, dass nämlich dieses Gemeinschaftsdenken ja auch ganz reaktionäre Wurzeln hat. Ne? Ja. Dass das ja auch in faschistischen Ideologien, also oder in Reaktionären eine große Rolle gespielt hat. Ne? Da gab es ja dann auch schon diese Jugend, wie heißt das? Naja, das lassen wir jetzt raus, weil das fällt mir jetzt wieder nicht ein. Also auf jeden Fall gab es
diese Wandervögel,
genau,
oder wie die heißen?
Genau, diese Wandervögel und diese ganzen Geschichten, also wo das ja auch irgendwie schon mit nicht Fleisch essen und das ist ja alles schon einmal thematisiert, weil bloß irgendwo geht es immer wieder unter und dann geht es wieder von vorne los. Das hat was zum Teil mit Generationen zu tun, neue Generationen, die kommen, die es nicht wissen. Das hat aber auch was damit zu tun, also ich glaube, der Marx schreibt es ja mal irgendwie Anfang von den Grundrissen oder so, dass so dieses romantische Moment, ne, dass das irgendwie fester Bestandteil des Kapitalismus ist und dass das wahrscheinlich solange der Kapitalismus besteht. Ich meine, das meint er natürlich jetzt nicht positiv, ne, sondern
ja, auch ja. Bei diesem Antiziganismus zum Beispiel, dass es da so romantisierende Projektionen gibt und
meine
so weiter.
Meine Güte. Also manchmal, da denke ich mir wirklich, ja, geht denn gar nichts vorwärts. Das hat ja in den 80er Jahren schon Aufarbeitungen gegeben, noch und noch Kritik irgendwie so an dieser ganzen Zigeunerromantik, ne?
Ja, das muss ich dann in allen Generationen immer wieder erst neu
etablieren. Aber ich glaube, das kommt dann so richtig wieder hoch. Es scheint dann auch so Krisendynamiken geschuldet zu sein. Und dann will man auch Sachen, die eigentlich schon da sind, wo ein Stück weit schon eine Aufarbeitung stattgefunden hat, von denen will man dann auch nichts mehr wissen. Die ignoriert man dann irgendwie einfach oder so.
Ja. Ist ja auch so eine immanente Überlebenspraxis, dass Leute dann halt sagen, ja, weil ich mir keine Miete mehr leisten kann, ziehe ich halt einen Bauwagen oder sowas. Ne? Und
ja, das wäre ja okay. Das wäre okay, ne? Ja. Verstehst du? Das wäre okay. Da habe ich kein Problem. Aber das mit freiem Leben zu verbinden,
ja, das wird dann romantisiert und dann wird
das so, ne, wenn ich keine Heizung habe oder sowas, ne? Oder kein Bad, das ist doch irgendwie Und da ist mir dann irgendwie auch schon angedient worden, irgendwo so in Veranstaltungen. Ja, und das irgendwie im harten Winter irgendwie das zu erleben und so. Also verstehst irgendwo, das hat doch was. Und dann muss ich sagen, du hast das eine Male oder ja. was. Nein.
Ja, also. Irgendwann hat man keine Lust mehr in der Höhle zu wohnen, sozusagen. Gibt es auch so ein Lied von so einer Punkband. Noch ganz kurz, weil könnte man vielleicht noch kurz drüber sprechen. Das bezieht sich auch ein Stück weit auf so Sachen. Was denkst du, in welchen Bahnen halt diese aktuelle Krise verlaufen wird, wie sie sich zuspitzen könnte? Ja, und was dann quasi so die Anforderungen an sozialen Widerstand auch aus feministischer Perspektive wären in dem aktuellen Krisenprozess, wenn das halt nicht zu so einem Ding wie in dem kommenden Aufstand werden soll, dass dann irgendwie so ein paar kleine Hippie-Kommunen irgendwie in dem kompletten Zerfall da versuchen, vor sich hinzuwursteln und es wird so ein Mad Max-Ding und der Staat zieht sich nur noch auf so repressive Krisenverwaltungen und sowas zurück.
Also ich habe schon so die Befürchtung, dass das zunächst mal irgendwo so ganz schlimm wird, so in Richtung Barbarei halt schon auch geht, so einerseits irgendwo so Staatkrisenverwaltung, auf der anderen Seite aber auch so Bandenwesen und sowas und natürlich auch dann Rassismus, Antiziganismus, Antisemitismus haben wir, also alles, was da jetzt ist, das wird sich wohl da zuspitzen, denke ich. Und ja, ich versuche ja schon was dagegen zu sagen, was dagegen zu machen. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich bin ja auch keine Hellseherin. Das irgendwie kommt ja aber selbst diese Barbarei irgendwann einmal an ihre Grenzen. Also, dass du irgendwo sagst, so geht's, gesagt wird oder einfach die Situation es mit sich bringt, so geht's nicht weiter. Ne? Aber ich glaube, bis es so weit kommt irgendwo, also es wird einfach hart. Ne? Ich kann da bloß sagen, was ich jetzt in dem ganzen Interview eigentlich so dazu gesagt habe. Und ich glaube aber nicht, dass ich jetzt so als Einzelperson oder als Gruppe mit einem Rezept kommen kann und sagen kann, ja, da ist jetzt ein Katalog und so macht das und dann wird es was. Ne? Also sowas ist unmöglich und ich denke, so ein emanzipatorischer Prozess ist auch was, was nicht nur durch voluntaristische Überlegungen und Akte zustande kommen muss, sondern das muss dann durch den Prozess schon auch selber und sozusagen durch die Subjekte, also innerhalb dieses Prozesses selber durch. Also ich kann mich jetzt nicht als gottähnliches Wesen hinstellen und dann sagen irgendwie, also ich tue jetzt den ganzen Fetischzusammenhang, um mal diesen Begriff da irgendwo jetzt überhaupt mal mit reinzubringen, da reden wir ja die ganze Zeit drüber schon. Also ich zerstöre den jetzt oder ich sage, wie man den auflöst oder so. Wenn ich das hätte, na, dann müsste man sagen, also gute Frau, du gehörst aus der Größenwahn, du gehörst in die Psychiatrie. Ja. Na.